Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum FM.
Offen, ehrlich, intim.
Es war komisch, dass die Emotionalität wegging.
Sie hat es lange ja gar nicht gewusst. Ich habe ja Geld genommen aus der Sparbüchse meiner Kinder. Und
immer wenn er runter in die Werkstatt gegangen ist, musste ich hinterher, weil ich dachte, jetzt geht's wieder los. Dieses Gefühlskalte, was die Drogen mit einem machen, das war das Grauenvollste. Das war so widerlich, der Geruch. Sag ihm immer wieder, dass du ihn liebst und dass er das gemeinsam durchsteht.
Hallo ihr Lieben, wie versprochen folgt diesmal der zweite Teil des Erotikforum FM Podcasts mit Daniel und Stefanie, die gemeinsam die Crystal Meth Abhängigkeit von Daniel besiegt haben und somit ihre Ehe retten konnten. Wie Stefanie dabei gefühlt hat, was die Lösungsansätze waren, um so eine schwerwiegende Problematik zu überwinden, hört ihr jetzt.
Jetzt haben wir wirklich hier die Stefanie, deine Partnerin Daniel, sitzen, deine Ehefrau.
Ja. Richtig.
Und es geht um das Thema weiterhin Sex und Drogen. Der Daniel hat uns ja schon einiges berichtet über seine Vergangenheit. Wie habt ihr beide die Anfänge der Sucht denn wahrgenommen? Gab es früh Anzeichen, die euch bewusst waren?
Also die mir bewusst waren jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt in die Richtung Drogen geht. Es war komisch, dass die Emotionalität wegging. Also ne, dieses Gefühl, geliebt zu werden, angeschaut zu werden in die Augen, ne, den Augenkontakt wurde ganz, ganz oft vermieden. Dann wurde ich oft weggewiesen, abgewiesen. Ne, so, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt habe ich keine Lust, jetzt so ist ne, kein Kopf, kein Schädel und mach dich fort.
Ja, das sind so die anfänglichen Symptome, die man selber aber ja nicht sieht. Wenn man das selber konsumiert, dann ist man ja in seiner Welt und dann ist ja erstmal alles okay. Also ich selber habe schon gemerkt, Mensch, jetzt holst du dir doch das öfters mal was, als du es eigentlich vorhattest. Ne? Mhm. Und hat schon oft Gedanken, auch während der Zeit, ach, ist da eigentlich Quatsch, was du hier machst. Aber wenn es dann eingenommen war, dann warst du ja wieder für dich und in deiner Welt, will ich mal so sagen, warst du abgetaucht und kommst ja auch gut vorwärts. Und da konnte ich das ja nicht gebrauchen, dass jetzt irgendjemand von der Seite kommt, hey komm, wir gehen lieber ins Schwimmbad bei dem Wetter oder machen was mit den Kindern. Oder das habe ich gar nicht so empfunden. Später dann schon, aber am Anfang gar nicht.
Wie hat denn die Drogensucht euer Vertrauen zueinander beeinflusst, sowohl im Alltag als auch in der Partnerschaft?
Also während der Sucht sehr. Ich sag mal so, sie hat es lange ja gar nicht gewusst. Sie hat es ja dann erst durch einen guten Freund von mir erfahren, was los ist. Sie selber ist in ihrem Leben nie mit Drogen in Kontakt gekommen. Ich schon. Ich kannte ja schon auch Symptome oder Symptomreaktionen bei anderen in meinem Umfeld. Ganz richtig, der ist doch nicht ganz erst rein, ne, so wie wir das sagen. Das ist ja ihr nie aufgefallen. Ne? Sie hatte das ja erst später mitbekommen. Ich sag mal so, sie hat es nicht gecheckt, wenn ich gesagt habe, ich habe das Geld für Werkzeuge ausgegeben, obwohl es nie Werkzeuge gab, ne, weil wir ja am Haus bauen waren. Ne. Das hat sie ja nicht kontrolliert, hat sie ja keinen Überblick drüber gehabt. Ne. Dann war halt das Geld weg und eine Ausrede gefunden wurde auch, wenn ich habe ja Geld genommen aus der Sparbüchse meiner Kinder und habe dann mich dumm gestellt oder so. Das hat sie dann nicht weiter verfolgt. Ne. Also das hat sie einfach nicht gecheckt. Zum Schluss, als es wieder besser ging, also wo die Bombe geplatzt war, will ich mal sagen, da war es dann schon so, dass sie ein größeres Misstrauen mir gegenüber hatte und da noch kontrolliert hat und ja, schon so geguckt hat, macht das noch, erzählt er mir jetzt Mist oder, also so habe ich es zumindest empfunden.
Was ja, dann du? War ich ein ganz großer Kontrollfreak, also wo er dann gesagt hat, er nimmt nichts mehr, ne? Immer wenn er runter in die Werkstatt gegangen ist, musste ich hinterher, weil ich dachte, jetzt geht's wieder los, ne? Und das Vertrauen ist ein bisschen runtergegangen, als er mir gesagt hat, ja, ich habe das Geld nicht genommen aus der Sparbüchse, ne, von den Kindern. Ich dachte, hey, das kann doch nicht sein, ne? Irgendwo muss es doch hin sein. Und das war für mich schon schwierig, überhaupt einzuschätzen, ne? Und dann sagt er mir jetzt die Wahrheit oder sagt er mir jetzt nicht die Wahrheit. Hört er wirklich damit auf oder ist es nur so ein kleines Versteckspiel, was er ja wirklich bis ins Detail perfektioniert hat, um an die Drogen auch ranzukommen, ne?
Ja, richtig. Also du lässt dir ja deine Sachen einfallen, lass das nicht auf. Du musst doch mal schnell wegarmen, du lässt dir was einfallen. Musst mal zu deinen Eltern oder musst mal dort und dorthin oder hast dann mit dem Dealer halt deine Verstecke auf dem Grundstück. Ja, vereinbart, ne? Aha, nicht mal unbedingt der Briefkasten, weil da kommt sie ja auch ran, aber es gibt bei uns genug Möglichkeiten, am Waldrand irgendwo eine Stelle auszumachen, wo man das verstecken kann, ne? Und auch das Geld bunkern kann für denjenigen dann, ne? Also das ist mir immer gut gelungen, ne?
Inwieweit hat die Sucht das Kommunikationsverhalten zwischen euch verändert? Gab es zum Beispiel Zeiten, in denen ihr nicht mehr dann offen miteinander sprechen konntet?
Eigentlich die ganze Zeit während der Sucht.
Ja.
Also, als ich dann immer mehr der Sucht verfallen war, habe ich mich ja gewandelt, habe es aber nicht mitbekommen, war ja emotional ein totales Arschloch. Und wenn es Gespräche gab, waren es oft Streitgespräche. Streitgespräche im Sinne von Vorwürfen von mir, was sie falsch macht, was sie eigentlich sehen sollte. Also ja, während so einer Hausbauphase und Grundstück und Co. gibt es halt mehrere Dinge, wo man sich dann einbringen muss. Und ich habe da viel gemacht dran und habe aber auch vorausgesetzt, dass sie das genauso sieht oder empfindet, was sie ja auch hat, aber auf ihre Art. Und wir hatten ja auch schon kleine Kinder an unserer Seite.
Natürlich.
Ja, natürlich. Und das war schwierig. Aber ich habe es für mich, ich wollte immer für mich so meinen Erfolg haben. Und also es war schwierig. Es gab nicht so eine offene, direkte, liebevolle Kommunikation, wie wir es jetzt haben, nach der ganzen Aktion. Mhm. Das war dort eigentlich im Nachhinein gesehen eher eine grauenhafte Kommunikation, weil es meistens von meiner Seite aus ja mit Brass und mit, ich will nicht sagen Wut, aber mit Ärger, Kommunikation auf Ärgerbasis von meiner Seite aus.
Weil du vielleicht gar nicht kommunizieren wolltest, weil du vielleicht auch wusstest, dass du was verheimlichst?
Richtig, na klar. Das habe ich aber in dem Moment nicht so empfunden. Also, dass ich da was verheimliche und dass das, was ich tue, nicht richtig ist. Die Gedanken hatte ich schon zwischendurch auch in der ganzen Phase, sag ich mal. Ne?
Ja.
Aber in den Kommunikationsbereichen mit meiner Frau da gegenüber, da war es immer eher so ein Unverständnis. Wieso sieht die das nicht genauso wie ich? Wieso macht die das jetzt nicht? Wieso will die lieber mit den Kindern bei, ne, wohlgemerkt 35 Grad ins Freibad gehen, wo man doch jetzt hier einen Haufen Split haben oder irgendwas am Haus machen müssten oder irgendein Projekt, was in meinem Hirn quasi für mich die Priorität hatte. Ne?
Ja,
obwohl ich es hätte ja locker angehen können, weil die Arbeit ist ja morgen auch noch da. Aber das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Und da gab es dann oft Konflikte. Deswegen, von meiner Seite aus, was sie nicht verstanden hat. Sie wusste, was ist denn los mit dir? Was war sonst nicht so? Ne?
Ja, ja.
Das war so eine... Bin ich nicht stolz drauf, aber es gehört halt dazu und es ist so passiert und was soll ich sagen, so ist es halt und das machen die Drogen halt mit einem. Ne? Die verändern dich dann dahingehend und du checkst es nicht mal. Ne?
Stefanie, wie hat sich das für dich denn so wirklich angefühlt, wenn du jetzt so ganz intim redest und sagst, ja, wie war das für dich? Du wusstest ja nichts.
Für mich war es grauenvoll, weil dadurch, dass es ja immer im Streitgespräch irgendwo geendet hat, ne, und man nicht gewollt war, hat man immer gedacht, ey, es ist der Fehler bei mir. Ich bin falsch, ich bin nicht richtig.
Mhm.
Und das als Frau so zu spüren, dieses, ich bin nicht gut genug, was ja viele Frauen auch haben.
Richtig, ja.
Das hat viel im Herzen ganz viel mit mir gemacht, ne, auch im Vertrauen, wo du denkst, ja, eigentlich bin ich hier gar nicht mehr gewollt, bin ich gar nicht mehr seine Frau, ne. Und das hat in mir ganz, ganz viel gearbeitet. Also war psychisch eine sehr, sehr schwere Zeit, ne, wo es auch so in richtigen Depressionen ging, ne, wo ich denke, oh mein, ey, ich bin falsch. Punkt.
Ja, ja. Wie hat sich denn euer Sexualleben während der aktiven Suchtphase verändert? Gab es Phasen von Distanz oder Schwierigkeiten, zum Beispiel Intimität aufzubauen? Der Daniel hat eh schon erwähnt, dass das sehr, sehr kalt ablief. Ja?
Das hat sich sehr gewandelt, ja. Also von der liebenvollen, ne, Zärtlichkeit, diese aufeinander zugehen, ne, sich gegenseitig spüren, war eher so dieses, boah, schon benutzt werden, ne? Also nicht drauf eingehen, ist sie jetzt so weit, ne? Ist sie jetzt in der Feuchtigkeit, hat sie jetzt die Luft, sondern dieses Gefühlskalte, was die Drogen mit einem machen, das war das Grauenvollste für mich, ne? Wobei ich ja nicht wusste, woran liegt es denn. Erst als ich wusste, woran es liegt, dachte ich, oh scheiße, ja, klar, das ist es. Ne?
Mhm.
Und da bin ich meinem Körper sehr dankbar, dass es aufgrund der Orgasmen, die ich mir dann selber geschenkt habe, dass ich dann auch den Mut gefunden habe, dann auch gab es eine Szene, wo wir schon dabei waren, ne, und wo ich innerlich so für mich gedacht habe, oh, das ist jetzt falsch. Das ist falsch, was wir jetzt machen, ne, und wo ich eben gesagt habe, halt, stopp. Und diese eine Szene werde ich nie vergessen, weil das ist dann so dieses so geschockt, ne? Hat alles abgebrochen, ist da puff weg und er war weg und ich war alleine und ich dachte, ach du Scheiße, ist jetzt mein Fehler oder nein? Und dann sind mir so die Tränen runtergelaufen, ne? Und dann habe ich so gedacht, nee, es ist jetzt genau richtig. Die eigenen Grenzen des Körpers, der Emotionalität, ne? Ihm das zu zeigen, das war also ein großer Schlüssel, dass es dann wieder liebevoller wurde.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe das ja in den vorangegangenen Gesprächen so gesagt, also unter dem Drogeneinfluss, wenn das einseitig ist, ist das eigentlich nur ein Benutzen und ein als Sexobjekt, also zum Druck abbauen. Mhm. Du hast in dem Moment, ja, du bist geil und die Droge macht ja was mit dir, du kannst länger, du hältst länger durch und was da deinem Gegenüber, legst du in dem Moment gar nicht so Wert drauf. Es kommen öfters mal zu sexuellen Begegnungen auch nach so Streitgeschichten, so, dann ist man gegenseitig, hat sich entschuldigt, dann hat man dann schon auch, wenn ich mich so dran erinnere, sehr emotionale Ausbrüche gehabt von meiner Seite her für den Moment, wenn dann doch mal so alles zusammenkommt, dann habe ich mich vielleicht mal doch mal entschuldigt oder was auch immer, aber das war dann eigentlich mit der nächsten Bahn schon wieder gegessen. Ne? Das war halt vielleicht für den Moment, um zum Schuss zu kommen oder um zum Ziel zu kommen. Also man kann da eigentlich ist immer ein Widerspruch, man kann in dieser Zeit nicht von einem harmonischen sexuellen Verhältnis sprechen. Das war schon eine kalte, einseitige Geschichte, vielerlei. Ne?
Ja, und es ist auch spannend, was körperlich passiert. Also letzten Endes, also die Haut, dein Hautbild hat sich enorm verschlechtert gehabt in der Zeit. Ne?
Der Geruch.
Ist total großporiger geworden und eigentlich liebe ich es ja, ne, mit meinem Mund zu spielen, ne, im Intimbereich. Und in dem Fall war das dann, das war so widerlich, der Geruch, ne, das war so richtig abscheulich, hatte ich keinen Bock drauf. Ne, also aufgrund der Drogen verändert sich da der Geruch so enorm, ne, so nach dem Motto, der Körper entwickelt sich so, die Drogen machen mich so ein bisschen zeugungsunfähig, jetzt fange ich mal an zu stinken, so nach dem Motto, ne, also das war eklig. Ne?
Das wäre nämlich jetzt eher auch meine nächste Frage gewesen, welche Auswirkungen die Sucht auf das körperliche Verlangen und die emotionale Nähe zwischen euch hatte.
Ich hatte keinen Bock mehr auf ihn.
Da hast du deine Antwort. Ja.
Das war jetzt klar. Ja,
ja, also ich sage, das Zwischenmenschliche, es blieb komplett auf der Strecke und ich habe sie als, ja, also wenn sie, so nach dem Motto, wieso hat sie jetzt keinen Bock auf Sex mit mir, was soll der Mist so ungefähr?
Ja,
das geht ja dann in deinem Kopf vor, ne? Ich habe jetzt Bock, es mit dir zu treiben, jetzt komm schon, mach halt mit und wenn das dann nicht kommt, dann warst du selber von Kopf gestoßen, warst angepisst. Bist du wieder in deine Werkstatt, dann bist du deiner Wege gegangen, hast dir selber besorgt, hast dir eine Bahn aufgelegt und dann war es halt wieder okay. Für den Moment. Was nachher, wenn man so drüber redet, ist eigentlich doch noch Quark, ne? Aber so
war's. Ich wollte gerade fragen, wie fühlt sich das an, im Nachhinein jetzt gerade so darüber zu reden?
Bin ich froh, dass das umgewandelt wurde, dass er Techniken für sich letzten Endes gefunden hat, dass er das nicht mehr braucht. Ne? Also ich meine, in der Zeit hat ihm ja die Droge über etwas hinweggeholfen, ne? über Konflikte innerlich, ne? um in seine Kraft zu kommen. Jetzt hat er Techniken, er geht zum Sport, er macht Kraftsport, ja, er hat ganz viel sein Mindset geändert, seine Glaubenssätze, wie er spricht, wie er kommuniziert, ganz, ganz anders. Also er hat auch Wege gefunden, wie er sich von anderen Problemen, die andere haben, sich abgrenzen kann. Ne? Wie er auf seiner Arbeit zu einem Mann wird, der auch Probleme löst, ne, und der den nicht mit nach Hause bringt. Also manchmal schon, ne, wenn man sagen, hey, jetzt brauchen wir irgendwo Lösungen. Ich glaube, das ist das große Problem, dass viele die Technik nicht haben.
Ja,
diese Konflikte in sich zu lösen.
Ja.
Und
habt ihr therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen? Und wenn ja, wie hat das eure Beziehung und die Dynamik eures Sexuallebens beeinflusst?
Ja.
Also naja, therapeutische Unterstützung im Sinne von zu einem Psychologen oder in einer Klinik, kann ich so nett sagen. Also war bei mir nicht. Ich hatte ja meine Frau mit, sie ist Heilpraktikerin, Ergotherapeutin und ist dem Thema sehr, was die Psyche angeht, des Menschen sehr bewandert. Ich wusste nicht, dass sie im Vorfeld schon ein paar Weichen für mich gestellt hatte, in Form bei meinen Eltern, beim Hausarzt. Das hat sie für mich schon in die Wege geleitet. Sie hat ja von mir verlangt, reinen Tisch zu machen, bei allen, also bei meiner Familie, bei meinem Hausarzt, wobei ich sagen muss, das ist mir bei meinem Hausarzt fast schwerer gefallen als mir bei meiner Familie.
Ja, interessant.
Weil ich viel von dem halt, wobei ich bei meiner Familie auch sehr gehordert hatte, als das am Küchentisch war. Ansonsten so therapeutische Unterstützung. Sie hat verlangt, ich solle in eine Selbsthilfegruppe gehen. Das habe ich dann auch getan.
Nein, habe ich nicht. Hast du selber gemacht?
okay, dann
hast
ja.
Hast du von dir,
und dann
von dir
ich, okay, dann habe ich so noch in Erinnerung. Okay, dann ja, ich habe gesagt, ich gehe von selber, okay, das so war's. Ich habe das Letzte, was ich noch hatte, und meine Utensilien, die habe ich so, wie sagt man, so zeremoniell für mich jetzt alleine beiseite geschafft, also weggeschmissen, in einem Fluss versenkt, ne, in einem Fluss geschmissen, ne, also so Zierröhrchen und Stein und so kleines Döschen, wo der Stoff immer drin war, ne, also so, was man halt so an Utensilien hatte. Ne.
Yeah.
Das habe ich so zeremoniell für mich, so, dass das gehen darf, gemacht, weg damit. Yeah, dann bin ich in die Selbsthilfegruppe, bin seitdem dort geblieben, habe in der Selbsthilfegruppe dort unter Tränen meine ganze Story erzählt an dem Abend. Das hat mich so richtig, ja, war richtig fix und fertig, als ich daheim komme. Das war, wie wenn ich eine Kraftsporteinheit hingelegt habe. Also auch unter Tränen. Und ich bin dann heim und sie hat dann gemeint noch, das weiß ich noch, ich soll ihr erzählen, was wir dort besprochen haben. Da habe ich dann noch im Bett gesagt, ich erzähle das morgen, ich habe jetzt keine Kraft mehr, ich muss mich jetzt ausruhen. Ne?
Ja,
und
ja.
Das war für mich ein Schlüsselmoment, als ich das dort erzählt habe. Das war ein Riesenstein, mich vor denen mehr oder weniger zu outen, obwohl wir ja, ich weiß ja heute, es sitzt ja immer alle in einem Boot, ne? Aber zu dem Zeitpunkt, was wusste ich von der Selbsthilfegruppe, ne? Und das waren eigentlich so meine Haupttherapeuten, also keine offiziellen. Ich habe meine Frau als den übergeordneten Cheftherapeuten,
yeah.
So sage ich das wirklich, so ist es.
Yeah.
Dann dicht gefolgt von meinem Hausarzt und von meiner Selbsthilfegruppe, in der ich nach wie vor bin.
Mhm.
Also ich war nie in einer therapeutischen Einrichtung, habe auch nie da jetzt mit Fachleuten drüber reden müssen, wollen, dürfen. Das war für mich die größte Gefahr oder die größte Angst. Ich habe ja gedacht, um da wegzukommen, weg von dem Ganzen, muss ich ja irgendwo 3, 4, 5, 6 Wochen weggesperrt sein oder so. Da hatte ich sehr große Angst davor, dass das so ablaufen muss. Aber heute weiß ich, das ist eines Besseren, dass es anders geht.
Mhm. Stefanie, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja. Ich war bei seinem Hausarzt. Und habe mir da auch Hilfe, ich habe mir da Hilfe geholt, habe gefragt, hier, was kann ich machen? Na, Daniel, ne, der ist Crystal Meth abhängig. Und dann hat er gesagt, 3 Sachen. Erstens, kompletter Liebesentzug. Kein Sex mehr, kein Küssen, keine Streicheleinheiten. Schluss damit. Zweitens, jegliche Geldkarten wegnehmen.
Okay, ja. Yeah.
Ein Konto, also so wie so ein
Taschengeld.
Taschengeld zuweisen, genau.
So war's.
Ja.
Und drittens, sag ihm immer wieder, dass du ihn liebst und dass er das gemeinsam durchsteht. Immer wieder. Und das haben wir dann in einem Vertrag, haben wir das
schriftlich festgehalten.
Okay.
Genau, also beide unterschrieben auch. Ne? Und dann, das war die härteste Probe letzten Endes, die unsere Beziehung da hatte.
Ja, du hast ja gewisse, Entschuldigung, aber du hast ja da gewisse ich hatte sehr viel Eifersuchtsszenen. Also das im Nachhinein, will ich mal sagen, war das meine Therapie, die ich aber zu Hause dann erleben durfte, mit meiner Frau noch an meiner Seite, die nicht ganz ohne war, weil es da von meiner Seite aus schon oft Sachen gab. Also ja, ganz banale Beispiele. Du läufst durch die Küche und siehst deine Frau, die ist am Kochen am Machen und du darfst ihr nicht in den Arsch kneifen, machen, streicheln, du darfst das nicht. Das
ja, du versuchst es, ne? Also er ist dann gekommen, ne?
Aha, und nein. Okay.
Bist für die Kinder da, versuchst so gut wie möglich da zu sein und dann gab es schon von meiner Seite immer mal so Momente, wo ich gedacht habe, Mensch, du hast doch einen anderen und was ist da los? Und
naja, das war schon, also es war schon psychisch war das schon krass, ne? Also unten in der Werkstatt, wo du gesagt hast, du gehst doch fremd, du fickst doch mit jemand anderen, ne? Also solche Vorwürfe. Und dann ist es, also für alle, die das vielleicht irgendwann mal erleben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer wieder dieselben Worte sagst, ne? Ich liebe dich und wir stehen das gemeinsam durch. Ich bin treu. Ich bin treu. Ich liebe dich. Wir stehen das gemeinsam durch. Dass du gar nicht anders, dass sie dich gar nicht auf irgendeine Diskussion einlässt, sondern immer wieder. Weil diese neue Autobahn im Gehirn, die muss ja erst einmal gebaut werden, ne? Dass er dir trotzdem vertraut, dass du bei ihm bleibst, dass er das gemeinsam durchsteht. Und das war, also von der psychischen Technik her war das für mich sehr, sehr wertvoll, um einfach bei mir zu bleiben, um einfach zu sagen, jawohl, und nein, du bringst mich jetzt nicht dazu, irgendwie noch irgendeine Diskussion einzulassen, was aus dem von den Haaren herbeigezogen ist.
Könnte ja sehr schnell ein massiver Streit entstehen, kann ich mir vorstellen. Ne?
Ja, ja, na klar. Also das habe ich an dem Moment nicht so gesehen. Für mich war das ja dann so, Mensch, jetzt diese Kühle, dieses, das mit dem Geld und das hat mich gar nicht so, aber so das nett, so mit Bruder und Schwester mäßig nebeneinander im Bett liegen, da komme ich gar nicht
klar. Ja.
Das war für mich, das war, wenn du so willst, mein kalter Entzug, mein Wegsperren,
ja.
Vor dem ich Angst habe. Was ich aber zum Glück dann so erleben durfte, vielleicht der bessere Weg war, wie wenn du in eine Einrichtung musste, heute nach heutiger Sicht. Ich kann dir den Zeitraum jetzt nicht genau sagen. Aber
Ich denke,
so 4 bis 6 Wochen hat dieser Zustand angedauert.
Ja. Und dann gab es eine Situation, dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, ne, wo du hast sofort zuerst gesagt, Schnecke, ich will dich wieder fühlen, ich will dich wieder riechen, ich will wieder meine Frau haben, ich mache jetzt mit allem Schluss, ich gehe heute zur Selbsthilfegruppe. Und das war für mich das Zeichen, ne? Also ich habe das gemerkt, also das, bei der Nachricht hat er geweint, habe ich heute noch. Und da war für mich klar, jetzt haben wir den Punkt, jetzt ist der Schalter im Kopf so rumgedrückt worden, wo er die Entscheidung getroffen hat, Schluss mit dem, Schluss mit dem Gift.
Ja, genau so war es. Ich von der Arbeit aus geschickt die Nachricht. Und da hatte ich kurz davor die ganzen Utensilien, die habe ich da am Vortag eingepackt in die Arbeitstasche. Mhm. Und da, weil neben unserer Arbeit da ein Fluss lief und da war ich dann unterwegs und da habe ich das dann so ein bisschen heimlich für mich in den Fluss entgleiten lassen, den ganzen Spaß. Mhm. Und die hat daraufhin dann diese Nachricht geschickt und ja, mit dem Vorsatz, ich gehe zu der Selbsthilfegruppe und ich gehe ja hin und drehe nicht auf dem Parkplatz um, wie viele andere. Die das nicht geschafft haben. Ne? Ja, das war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Ne? Ne? Und dann haben die Dinge halt ihren Lauf genommen. Ne?
Ja, und für alle Zuhörer, die vielleicht auch manchmal umgedreht sind, ne? Hab 20 Sekunden Mut.
Genau.
20 Sekunden?
20 Sekunden.
Warum gerade 20 Sekunden?
Das haben wir irgendwo gehört, oder?
Das habe ich irgendwo, haben wir das mal aufgeschnappt, glaube ich, wir beide. Seit 20 Sekunden, ich glaube, das ist aus irgendeinem Film sogar, ich kann es nicht genau sagen, aber seit 20 Sekunden mutig, das kann dein Leben verändern. Ob das in der Gehaltserhöhung Nachfrage ist, ob das bei sowas ist, das ob das in einer Frau ist, die dir gefällt. Ne? Und 20 Sekunden ist innerlich kein großer Zeitraum und dann bist du schlauer und meist zum Positiven.
Welche Rolle spielt denn die Vergebung in eurer Heilung? Wie konntet ihr emotionalen und körperlichen Schmerz dann auch verarbeiten nach dieser Phase?
Eine ganz große Rolle. Also Vergebung ist, glaube ich, hängt ganz arg mit Vertrauen zusammen. Mhm. Das, ich weiß noch, wo ich das übsenste Mal dir hinterhergegangen bin, ne, runter in die Werkstatt und dann standst du mir gegenüber, hast dich so geerdet, du hast dich so groß gemacht, ne? Und du hast mir in die Augen geschaut und du hast mir gesagt, Schnecke, pass auf, das Ding, das läuft hier nur, wenn du mir wieder vertraust.
Schön, ja.
Ich habe dir gesagt, ich bin weg davon und jetzt wird's Zeit, dass du aufhörst, hier mich zu kontrollieren. Das war für mich ein ganz großer Schlüsselmoment, ne, wo ich dann den Mann wieder hatte.
Genau.
Ne, ja. Dieses, boah, alles klar, gut. Ja. Okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich habe jetzt an mir zu arbeiten, da wieder zu vertrauen.
Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also dieses Thema gerade mit dem Vertrauen, das ist ein wichtiger Punkt. Also aus heutiger Sicht in der Selbsthilfegruppe haben wir ja doch den einen oder anderen Kandidaten oder Kandidatin, wo dann im näheren Umfeld ein gewisses Vertrauen dann, oder Nicht-Vertrauen, wenn man so will, doch noch im Nachhinein, trotz Abstinenz, zum Auseinanderdriften der Beziehung geführt hat. Mhm. Weil das einfach zu krass, die Frau oder der Mann, kein Vertrauen mehr an die andere Person, ständiges Kontrollieren, Handy nachgucken, hast du mit irgendeinem Dealer Kontakt, hast du irgendwelches Geld, hast du das. Man muss auch für sich selber, als vielleicht Partner oder wie auch immer, deswegen habe ich das dann sicher gesagt, weil mir ging das auf den Sack, ich habe gesagt, jetzt ist gut, ich habe diese Phase überwunden, ich bin weg davon. Ich möchte jetzt wieder mit dir unser normales, harmonisches Eheleben verbringen und nicht ständig jemanden hinter mir haben, der mir guckt, fehlen da 5 Euro oder habe ich da irgendwas versteckt oder was mache ich? Das kann dann auch nämlich wieder zu Konflikten führen. Ne?
Auch zum Rückfall wahrscheinlich. Ja.
Zum Rückfall würde ich jetzt eher nicht sagen, eher zu Konflikten. Denn das ist dann, ich brauche keine Mutti an meiner Seite. Ich brauche meine Frau an meiner Seite, aber ich brauche gar keine Mama, die mir ständig alles hinterher guckt und macht. Ne? Ist dann eben auch so, ist halt ein Vertrauensding. Ne? Es wird einem ja nicht vertraut in dem Moment. Ne?
Und die Frau braucht ja auch dann einen Mann wieder, wie die Stefanie das eben auch gerade beschrieben hat. Jetzt habe ich gesehen, dass er wieder mein Mann ist und dass er diese Stärke hatte, das auch so zu sagen.
Ja, wichtig ist vielleicht an der Stelle, dass derjenige, der in dem Fall, der es genommen hat, der dann aber abstinent ist, dass der dann, ob Mann oder Frau, jetzt spielt keine Rolle dabei, wenn solche Situationen dann auftreten danach, wo man denkt, jetzt ist ja wieder Harmonie, kehrt langsam zurück ins Leben, die Beziehung läuft, die Familie steht hinter mir, es fängt wieder an und du hast trotzdem aber solche Sachen noch drin. Also ich kenne solche Fälle, wo es dann trotzdem noch zu sehr viel Konflikten gab, bis hin zur Trennung wegen Vertrauensgeschichten. Nicht wegen einem Nebenbuhler, wegen Vertrauen. Ich kaufe mir noch heimlich was, ich mache noch heimlich was, dann sollte die Person schon in einem gewissen Zeitraum einfach auch die Eier haben, um zu sagen, hey, ich bin weg davon, du kannst mir vertrauen, das Thema ist gegessen und fertig. Ne?
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Muss man dann über seinen Schatten springen und auch das sagen. Ne? Ja, so ja. war es bei uns. Es hat gefruchtet. Ne?
Ja. Es hat gefruchtet, ja. Es hat funktioniert und es ist eine wirklich tolle Erfolgsstory, muss ich sagen. Großartig.
Danke.
Meinen höchsten Respekt an euch beiden. Schön, dass ihr das geschafft habt. Und ich bedanke mich vielmals für diesen Podcast, diesen wertvollen Podcast, für sicher einige HörerInnen und Hörer sehr, sehr wertvoll. Danke, meine Lieben.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Und wenn ihr jemanden kennt, wo du denkst, ah ja, das könnte demjenigen oder derjenigen helfen, dann empfehlt diesen Podcast weiter.
Empfehlt diesen Podcast weiter. Wer in die Situation kommt, ich kann es euch immer wieder ans Herz legen, Selbsthilfegruppe ist ein unumgänglicher, großer Schlüsselstein. Es kostet eine gewisse Überwindung, ja, aber geht in eine Selbsthilfegruppe. Macht es. Öffnet euch. Es muss nicht gleich die erste sein. Man muss eine kleine jeder Selbsthilfegruppe ankommen. Ich hatte das Glück, in meiner gleich ankommen zu sein und mittlerweile bin ich der stellvertretende Leiter. Aber eine Selbsthilfegruppe ist ein unumgänglicher Schlüsselpunkt in Drogenbewältigung, Abstinenz. Kann ich nur empfehlen.
Das war eine der Lebensgeschichten, die am Ende zu einer Erfolgsstory geworden ist. Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht die eine oder den anderen von unseren HörerInnen ermutigen kann, Probleme und Schwierigkeiten, mit denen man im Leben unweigerlich konfrontiert wird, auch zu einer Erfolgsstory werden zu lassen. Alle bereits veröffentlichten Interviews zu den Themen Sexualität, Liebe und Partnerschaft sind zu hören unter erotikforum.fm. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen. Ich freue mich sehr, wenn auch ihr mir im Erotikforum FM Podcast eure Lebensgeschichten, Erfahrungen oder Expertisen berichten wollt. Schreibt mir dazu einfach direkt unter podcast@erotikforum.fm. Wir hören uns schon bald wieder. Eure Jenny.
Erotikforum FM.